Heute grüße ich euch mal, wie so bei den Landeskirchen üblich ist, wenn man auf die Kanzel tritt, mit dem Kanzelgruß. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch mit dem Hebräerbrief geht. Vielleicht denkt einer schon mit Freuden dran, irgendwann ist ja mal Schluss, 13 Kapitel. Aber am Schluss wird es also noch richtig spannend. Ich weiß nicht, ob ihr euch ermüdet, aber ich möchte euch wirklich ermutigen, durchzuhalten. Ich habe eigentlich auch immer lange da ein bisschen Bohren drum gemacht, das war mir einfach zu sperrig, zu hölzern. Und die Begrifflichkeit, die ist ja für uns Heutige ja auch nur schwer verdaulich, was da kommt. Aber es lohnt sich trotzdem. Der Hebräerbrief ist ja damals als Trost und als Mahnwort an Christen geschrieben, die so in Gefahr standen, abzugleiten, die müde, verzagt und angefochten sind. Und der Schreiber ruft sie dann auf zum Festhalten am Bekenntnis. Spannend ist es ja, wie er es macht. Keine Durchhalteparolen, keine religiösen Wellness-Tipps. Vom ersten bis zum letzten Vers, 13 Kapitel lang, wird den Menschen Jesus groß gemacht. Das ist ein Thema. Der Christus, der die Himmel durchschritten hat, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Also nicht Kopf hoch, es wird schon besser, sondern schaut nach oben, da ist der, der den Himmel durchschritten hat. Eine ganz andere Botschaft. Ist das für Menschen, die auch mal hier und da Seelsorge treiben, auch ein guter Tipp. Keine Durchhalteparolen, sondern auf Jesus zeigen und auf seine Möglichkeiten, seine Chancen, die er hat. In zwei Schritten will ich heute mal durch diesen langen Text gehen. Eigentlich müsste man so anderthalb, zwei Stunden Bibelarbeit von machen. Das ist ja eine derart geballte Ladung. Ich weiß nicht, wer das mal schon vorher gelesen hat. Der denkt, ach du liebe Zeit, was ist das, was? Und ich mache es in zwei Teilen, eigentlich nur in zwei Stichworten, die ich dann etwas näher betrachte. Das eine Stichwort ist Opfer und das andere ein für allemal. Die zwei wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen heute und gucken, was der Hebräerbrief wohl damit zu sagen hat. Übrigens ist so Hebräer 9, in der Predigtreihe 3 ist das nichts anderes wie ein Karfreitagspredigttext. Der wird alle 6 Jahre irgendwo, wenn sich mal ein Pastor dran wacht, auch gepredigt. Ne? Also muss man wissen. 10 dann nicht mehr, also geht bis 9 am Ende. Also ich lese erst mal nur Hebräer 9, dann ist zu viel. Also wenn man den ganzen Text hört, da hat man schon vergessen, was am Anfang stand. Und nehmen noch mal den Vers 15 mit rein. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind, das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen zu können. Und dann mit 23 geht's weiter. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er nun unmittelbar sich bei Gott für uns einsetzt. Jetzt kommt wieder der Rückblick. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Laufe seines Lebens, also einmal im Jahr. Jahr für Jahr von Neuem, nur immer mit dem Blut eines Tieres. Nicht mit dem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brachte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Ist es da noch drauf? Nee, müssen wir weiter. Zurück, Marsch. So. Ja, da sind wir dann. Tatsache ist jedoch, dass er nun einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um durch das Opfer seines eigenen Lebens von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Soweit Hebräer 9 und soweit wisst ihr alles. Nee, Opfer ist halt nämlich der Begriff, den ich mir jetzt näher betrachten möchte, jetzt am Anfang. Und wir tun uns ja schwer mit solchen Worten, mit solchen Begriffen. Und das so im Zusammenhang mit Nachfolge und Glaube. Was meint denn Opfer? Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Allenfalls hören wir das ja noch auf unseren Schulhöfen, ne? So in den Jugendszenen, so als Kampfbegriff sozusagen. Ne? Gib mich Jacke, du Opfer, sonst mache ich dich Messer. Ne? Das, also türkisch für Anfänger, so ein Mobbing-Kampfbegriff ist das geworden. Aber für die Menschen vor 2000 Jahren waren einfach Opfer was Alltägliches. Wer fromm war, brachte seine Opfer dar. Nicht das griechische Wort, was da steht für Opfer, kann man auch übersetzen mit Räuchern und Schlachten. Klingt so nach Metzgerei. Stimmt. Die heidnischen Tempel waren ja nichts anderes wie so sakrale Metzgereien. Da waren die noch ein bisschen feudaler wie heute, wie die heutigen Metzgereien. Da wurde geschlachtet und dann konnte man dann, kann man also im ersten Korintherbrief nachlesen, dann auch sein Zeussteak dann kaufen und zu Hause dann essen. Da gab es dann also ein bisschen Stress in der Gemeinde wegen. Und im Jerusalemer Tempel, auch in der Stiftshütte schon, vorher gab es Opfer, Sühnopfer. Das bedeutet ja nicht, dass irgendwo ein rachsüchtiger Gott beschwichtigt werden muss und ungestimmt werden muss. Für Israel war eigentlich dieses Sühnopfer ein kostbares Geschenk ihres Gottes. Gott will ja nicht, dass der schuldbeladene Mensch im Sog des Todes bleibt. Und bei der Opferung soll es denen also unmittelbar plastisch vor Augen stehen. Und sie werden darauf hingewiesen, schaut auf den Tod, der dort gestorben wird und glaube daran, in diesem Tod stirbst du, in dem Tod des Tieres. In diesem Tod bist du als schuldbeladener Mensch ein für allemal vergangen. Ich, dein Gott will diesen Tod so anschauen und darum soll er gelten. Du hast es mit angeschaut, jetzt verlasse ich mich darauf. Das Opfer war also kein primitives Litoral für diese Menschen, sondern so nach dem Motto, ich opfer ein Tier und du vergibst mir meine Schuld. Und hier erfahren Menschen buchstäblich, ich werde aus dem Tod errettet. Ich darf ins Leben zurück. Aber das ist so die große Botschaft des Hebräerbriefes, diese Tieropfer sind nichts anderes wie Ersatzhandlungen. Eben haben wir es ja gehört, wir müssen sterben. Stattdessen nimmt Gott das Tieropfer an. Sie haben auch den Charakter der Stellvertretung, nur müssen sie halt jährlich wiederholt werden. Sie reichen nicht aus. Jesus ist gestorben, sagt die Schrift, nicht um uns in Fassungslosigkeit vor dem Abgrund zurückzulassen, sondern uns aus Abgründen zu befreien. Und darum müssen wir verstehen, wie sein Tod mich und dich betrifft. Der Hebräerbrief erwähnt übrigens nur an zwei Stellen das Kreuz. Das ist nicht sein Thema. Er weiß, und für ihn ist das der Begriff Opfer, der Zentrale da. Der hohe Priester Jesus ist selber Opferlamm. Er opfert sich ein für allemal, da kommen wir gleich noch zu. Ein Opfer, das reicht ein für allemal. Für uns heutige sind ja schon so Tieropfer barbarisch und primitiv. Aber erst Menschenopfer. Wir sind geneigt wegzulaufen, wie die Jünger am Karfreitag. Es reicht doch, dass Menschen so grausam sind. Jetzt legt sich auch noch so ein schrecklicher Schatten auf Gott, der seinen Sohn als Opfer darbringt, um die Sünden zu tilgen. Und es gibt ja nicht wenige, auch so im christlichen Dunstkreis, die diese ganze Kultur des Opfers und der Sünde und der Sühne ernsthaft abstreifen wollen. Das passt nicht zu ihrem Gottesbild. Für mich musste Jesus nicht sterben. So hat es vor etlichen Jahren der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller in einer Rundfunkmorgenandacht vom WDR verkündigt und da also einen Riesenwirbel erzeugt im Rheinland. Aber so zu reden, so zu denken, das ist ja reichlich kurzschlüssig. Wer das Kreuz Jesu hinter sich lassen will, der wird merken, die Opfer hören ja nicht auf. Nicht? An so vielen Ecken dieser Welt werden ja Menschen gedemütigt, um ihr Leben betrogen, ums Leben gebracht, zu Opfern gemacht. Wir brauchen nur abends die Tagesthemen anzuschalten, dann wissen wir es. Für mich musste Jesus nicht sterben, oder doch? Für uns hier, ne, ist das ja keine Frage. Natürlich musste Jesus sterben, um mich aus Sünde und Tod herauszureißen. Ich habe doch eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe mein Leben festgemacht an dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Burkhard Müller können wir vergessen. Burkhard Müller vielleicht. Wir kennen aber auch alle Burkhard Müllers. Die haben nur andere Namen, die heißen anders, aber sie stehen uns oft viel näher. Wir kennen sie von Kind an. Wir hören sie noch singen, weil ich Jesu Schäflein bin. Mit Begeisterung sind sie in die Sonntagsschule gegangen und in die Jungschar. Dann sind sie weggezogen, hier vom Land, irgendwo in die Stadt, haben auch damit ihren Kinderglauben ausgezogen. Die Krücke Jesus brauchen sie nicht mehr und lassen damit die zurück, die deswegen schlaflose Nächte haben. Um sie beten und ringen und hoffen, dass sie zu Jesus zurückkehren. Da kommt uns der Burkhard Müller schon wieder näher. Nur der Hebräerbrief, der hat für die Burkhard Müllers dieser Welt keine gute Nachricht. Na, wo haben wir da jetzt? Ah, jetzt sind wir richtig, ja. Das ist die Frage, ist denn Umkehr möglich zu Gott? Na, hier in Kapitel 6, ich weiß nicht, ob hier gepredigt wurde über Kapitel 6, da nimmt der gute Schreiber hier Stellung zu dem Thema. Denn eins steht fest, 6,4, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, für die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist bekommen und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihn erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja, das ist eines der beiden Stellen des Hebräerbriefs, wo vom Kreuz die Rede ist, kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Also da ist harter Tobak. Zum Glück gibt es ja auch das hier aus Johannes 10. Das kennt ihr alle wahrscheinlich sogar auswendig. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir haben ja eben auch noch ein Lied davon gesungen. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Klammer auf, auch sie selber nicht. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das haben wir ja öfter und an dieser Stelle ja, dass es eben auch Aussagenreihen der Schrift gibt, die sich so, wenn man beim ersten Lesen tatsächlich widersprechen. Was heißt das für uns? Heißt das etwa, wir sollen jetzt das Beten für diese Menschen, vielleicht für unsere Kinder, für andere, die wir kennen und schätzen, aufgeben? Fest steht, dass wir die Burkhard Müllers der Welt, auch die unseren und unserer Familie und Gemeinde nicht zur Umkehr bringen können. Wir können es nicht. Wir haben keine Chance, aber er hat die Möglichkeit, das Wunder zu tun. Deshalb lohnt es sich unbedingt, um die Burkhard Müllers dieser Welt zu kämpfen und zu beten. Damit die permanent unruhig bleiben. Ich habe das schon von Menschen gehört. Ne? Also manche merken es körperlich, wenn für sie gebetet wird. Und das ist nicht immer angenehm. Und deshalb müht sich ja der ganze Hebräerbrief um seine Leser und malt ihnen diesen ewigen Hohepriester Jesus, der die Himmel durchschritten hat, der ein für alle Mal alles für uns getan hat, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, vor Augen, damit niemand verloren geht. Sowas müssen wir auch als Christen und Bibelleser mal aushalten, diese beiden Linien der Schrift. Ne? Diese ganz klare Absage bei Hebräerbrief und dieses wunderschöne Wort aus Johannes 10. Beides steht da, beides gilt. Also, ran ans Beten. Jetzt mache ich mal einen kleinen Einschub. Es geht nämlich um dieses Wort, 6 Buchstaben im Griechischen. Ein Wort, das wie kein zweites eine Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Die ist eigentlich, die auch für die Schrift einmalig ist, Epharpax, ein für alle Mal von der Wirkungsgeschichte eines Wortes. Bevor ich jetzt auf das Epharpax eingehe, mal die Wirkungsgeschichte. Da gibt es ein paar Bildchen, ne? So wieder dunkel, da sind wir richtig, ja. Das sieht so nach Erntedank aus, aber das ist egal. Das ist Mähren, eine romanische Kirche. Also die wurde in einer Zeit gebaut, also weit vorreformatorisch. Ich liebe eigentlich romanische Kirchen. Sie sind so klein, so gedrungen, so wie so, sie strahlen in ihrer Bauart wirklich eine Geborgenheit aus. Und sie sind alle geostet. Das heißt, die Apsis, ne, geht grundsätzlich nach Osten. Und das ist ja auch eine Aussage der Erbauer. Ne? Die sind orientiert, daher kommt unser Wort orientiert, zum Orient, nämlich zu der Ecke, wo die den wiederkommenden Herrn erwarten. Von daher kommt er. Und deswegen zeigten alle romanischen und auch gotischen Kirchen nach Osten. Ne? Das ist Predigt gebaut, in Stein, ja. Und auch in den alten Friedhöfen um die Kirchen waren ja auch die Gräber so angelegt, dass die Menschen so bestattet werden, dass sie genau nach Osten gucken, dem wiederkommenden Herrn entgegen. Da war schon wirklich Glaube in Stein gemeißelt. Nur in der Mitte dieser Apsis, in manchen gibt es ja auch noch den Christus Pantokrator, den Allherrscher, der dann oben in der Apsis gezeichnet ist, gibt es in der Mitte einen Steinbrocken, einen Altar. Altar ist zu Deutsch Opfertisch. Und durch die ganzen Jahrhunderte der Kirche wurde immer wieder an diesem Tisch jeden Tag zur Messe geopfert. Die Katholiken lehren ja die Realpräsenz Christi in Gestalt von Brot und von Wein in der Eucharistie. Ne? Weil dann der Priester ja in persona Christi handelt da und während des Hochgebetes, also die Worte spricht, wandelt sich Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu. Und in dieser Hostie, die aufbewahrt wird, ist ja der Christus gegenwärtig. Und er bleibt es dann auch noch nach der eigentlichen Opferfeier. Das war also der katholische Gedanke. Das Wesen des katholischen Gottesdienstes, der katholischen Messe, der Kern, ist die Eucharistie. Nicht alles, was drumherum kommt, das führt nur dahin. Das ist der entscheidende Punkt, der da an diesem Altar am Schluss der katholischen Messe passiert. Und ist ja nicht irgendwas, das ist wirklich für gute Katholiken die Herzmitte ihres Glaubens. Das ist Quelle und Höhepunkt ihres Lebens. Gott vergegenwärtigt sich real, heißt das. Und das wirkt wie eine Schluckimpfung, opera ex operato, haben die katholischen Theologen gesagt. Es wirkt aus dem Vollzug heraus. Wenn ich es nehme, bin ich heil. Ja, wie eine Schluckimpfung sozusagen. Und das wird in jeder heiligen Messe vollzogen. Jetzt haben wir die Reformation. 1520 schreibt Luther eine seiner großen Reformationsschriften von der babylonischen Gefangenschaft der Christen, des Christentums. Und da setzte er sich damit auseinander. Und er stellt fest, ein für allemal. Also das, was da passiert, ist nach seiner Auffassung nicht biblisch. Die Zeiten des Opfers sind vorbei. Und im evangelischen Gottesdienst wurde der Altar stillgelegt und der Priester abgeschafft. Deswegen heißen ja auch evangelische Geistliche nirgendwo Priester, weil die opfern ja nicht mehr. Und was also auch ganz wichtig ist, das Wort Gottes wurde praktisch dem Sakrament gleichgestellt im Lutherischen. Die Reformierten gingen ja noch einen Schritt weiter, die nannten also diese katholische Messe eine vermaledeite Abgötterei. Das steht in Frage 80 vom Heidelberger, kann man da nachlesen. Das ist ziemlich harter Tobak, aber nach reformatorischem Denken haben die gar nicht so Unrecht. Und das hat sich auch, das wollte ich auch euch mal zeigen, im Bau ausgewirkt. Das da ist Daden, deswegen habe ich euch welche aus der Nachbarschaft mitgebracht. Also Anfang des 18. Jahrhunderts, 1706 oder was, gebaut, eine evangelische Predigerkirche. Man sieht Folgendes, es gibt kein Altar mehr, es gibt einen Abendmahlstisch, der ist da unten, direkt unter der Kanzel. Das Wort rückt von der Seite zur Mitte, zentral die Kanzel. Und da drüben noch die Glaubenshupe, das ist eigentlich nicht mehr so ganz biblisch. Also die haben gesagt, das Wort Gottes wird verkündigt mit Musik und mit Predigt. So wurde das gemacht. Das ist also typisch evangelisch. Es gibt nur noch einen Abendmahlstisch und ab und zu wird Abendmahl gefeiert. Das ist nicht mehr das Zentrum des evangelischen Gottesdienstes. Das kennt ihr. Ich habe es so klein gemacht, ihr sitzt ja mittendrin, könnt ihr gleich von außen nochmal angucken. Das Haus eurer Gemeinschaft hier. Und ich gebe euch mal ein kleines Quiz mit, nicht für jetzt, sondern für heute Nachmittag beim Kaffee trinken oder so. Überlegt euch mal, wie alt ist das Haus? Ungefähr knapp 100 Jahre, ne? Über 100 Jahre, also Ende des 19. Jahrhunderts irgendwann gebaut. Und so wie dieses sind sehr viele hier im Oberbergischen, hier im Westerwald, Häuser der Gemeinschaften entstanden. Die sehen fast alle gleich aus. Und da müssen wir mal gucken, das interessiert. Was hat denn die Väter bewogen, so zu bauen, wie sie es getan haben? Welche geistliche Grundhaltung kann man aus diesem Baustil, aus dieser Art der Gemeinschaftshäuser ableiten und erkennen? Was wollten die Väter hier verwirklichen und was wollten sie nicht? Was sollte ein solches Haus predigen? Einer meiner theologischen Lehrer pflegte immer zu sagen, auch die Väter hatten den Heiligen Geist. Also, das ist kein Zufall, dass die Sachen so gebaut worden sind, wie sie gebaut worden sind. Da gab's wirklich, da haben Menschen geistlich drüber gebetet und nachgedacht, wie sie denn ihre Häuser bauen. Und wenn man ein Mensch in einer Gemeinschaft ist, ist es manchmal gar nicht schlecht zu wissen, warum die Väter das getan haben. Und sollte man ab und zu sich Gedanken machen dazu. Ja, das war dieses eine Wort, mit dieser ungeheuren Geschichte während der Reformationszeit. Ne? Eva Pax, an diesem Wort hat Luther das festgemacht. Ein für alle Mal, Schluss, gibt kein Opfer mehr. Ja, also. Zum Schluss wollen wir dann mal zurückkehren zur unserem Hebräerbrief. Ich habe also Hebräer 10 nur in Ausschnitten, ist ja auch nochmal ein Riesentext. Der Hebräerbrief sagt ja, ihr könnt es nachlesen, wir sind von unserer Schuld befreit. Ein für alle Mal. Was heißt das? Alles, was wir je getan, verbockt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, ist vergeben. Wir sind befreit, es ist weg. Nie mehr wird er noch daran denken. Das heißt aber auch, ein für alle Mal wohlgemerkt, alles, was ich morgen und was ich übermorgen verbocke, wenn ich immer noch die falschen Knöpfe drücke und ich schuldig werde an anderen Menschen, alles ist vergeben. Es gilt ein für alle Mal. Alles, was unsere Kinder, unsere Enkel verbocken, wo sie schuldig werden, das gilt auch für sie, ein für alle Mal. Und das gilt für alle folgenden Generationen, bis er kommt. Es reicht für die ganze Menschheit bis zum jüngsten Tag, ein für alle Mal. Wie es im alten Osterlied heißt, er hat für uns genug getan. Ich rede hier nicht der Allversöhnung das Wort. Da hätte ich auch den Hebräerbrief, haben wir ja gerade gelesen, gegen mich. Es gibt nach Zeugnis der Schrift, beim Hebräerbrief auch ganz besonders zu sehen, eine einzige Trennlinie, eine einzige Wasserscheide zwischen Leben und Tod, zwischen Ewigkeit und Verdammnis, zwischen Himmel und Hölle. Und die heißt Jesus. Niemand geht wegen seiner Sünde verloren. Verloren geht nur einer durch seinen Unglauben, dass er den Heiland Gottes von sich stößt. Und das ist, wie das Neue Testament sagt, Sünde wider den Heiligen Geist. Man kann nicht an seiner Sünde verloren gehen, man kann nur an Jesus verloren gehen. Das muss uns klar sein. Und für Leute, die Jesus kennen, für die gilt, Gott wird nie mehr Nein sagen zu uns, seit er Ja gesagt hat zu Christus, dem Gekreuzigten. Kein Mensch wird mehr an seiner Schuld oder muss an seiner Schuld verloren gehen. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du Befreiung schenkst, dass dein Opfer ein für allemal für gestern, für heute und für morgen gilt. Danke, dass es für uns gilt, für mich gilt. Danke, Herr, dass alles geschehen ist und dass es wirkt und dass es seine Wirkung entfaltet bei Menschen, die dich lieb haben. Herr, lass uns doch diesen Jesus groß machen. Lass uns den Menschen zeigen, dass er die Wasserscheide ist, die zwischen Tod und Leben entscheidet. Danke, Herr, dass du für uns alles getan hast. Und wir bitten dich jetzt in diesem Morgen besonders für die, die uns am Herzen liegen, die uns Not machen, weil sie vielleicht mal dabei waren und wieder weg sind und ihr Christsein an den Nagel gehängt. Herr, du kannst Großes tun, du kannst ihre Herzen erreichen und sie ändern und sie zurückbringen. Das, was wir nicht können, kannst du. Und wir bitten dich, tu es bald. Amen. Ja, seine Güte geht nie zu Ende. Und deswegen entlasse ich euch jetzt mit dem Segen des Auferstandenen. Es segne uns und behüte uns, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen ein gesegneten Sonntag.